Ich konnte wenigstens von Glück sagen, dass ich a. großartige Nachbarn habe und b. die Hecke in meinem Garten inzwischen über 2 Meter hoch ist. Nicht auszudenken, was los gewesen wäre, hätten Passanten eines schönen Aprilnachmittags dort beobachtet, dass mein Friseur meiner Mama die Haare geschnitten und anschließend noch mit meinem Maler einen Espresso getrunken hat. Wahrscheinlich wären angesichts dieser multiplen Verstöße gegen alle Corona-Regeln sofort die GSG 9, der Verfassungsschutz und 12 vermummte Mitarbeiter des Robert-Koch-Instituts aufgeschlagen. Mein Maler und mein Friseur hätten vermutlich lebenslanges Berufsverbot bekommen, meine Mutter wäre zur Vollzeitpflege ins benachbarte Seniorenheim zwangseingewiesen worden und mir hätten sie wegen Wehrkraftzersetzung im Sinne des Bundesseuchengesetzes möglicherweise die Staatsbürgerschaft aberkannt. Für diesen Fall hätte ich jedoch in Schweden umgehend um Asyl gebeten. Vielleicht täusche ich mich, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass in Stockholm oder Göteborg allen Ernstes Parkbänke mit rotem Absperrband abgesichert wurden, um zu verhindern, dass Spaziergänger sich darauf niederlassen, wie in der Innenstadt von München, zur Einhaltung des sogenannten Verweilverbots und selbstverständlich akribisch kontrolliert vom Ordnungsamt. Wenn in Deutschland tatsächlich so etwas wie ein Verweilverbot legal sein sollte, dann sollte es lediglich auf Drogendealer in öffentlichen Grünanlagen oder an nächtlichen Bahnhöfen angewandt werden, nicht aber auf einen gehbehinderten Rentner, der seiner Aussage nach diese Bank zum Hinsetzen brauchte, damit er sich bei seinem täglichen Spaziergang etwas ausruhen konnte. Dafür ist ein solches Ding ja auch da. Erfreulicherweise gab es in Deutschland allerdings Personengruppen, die gegen die behördliche Regulierungswut aufbegehrten und zivilen Ungehorsam übten, indem sie sich weder an Abstandsregeln noch an das Versammlungsverbot hielten. Als in Berlin die Mutter eines libanesischen Clanchefs erst schwer krank in ein Krankenhaus eingewiesen wurde, dann verstarb und wenige Tage später beerdigt wurde, mussten jeweils mehrere Hundertschaften anrücken, um der widerspenstigen Menschenmasse von Angehörigen und Clanmitgliedern Herr zu werden. Ich bin ja weiß Gott oft erschrocken über die Rechtsauffassung libanesischer Clans, aber diese zutiefst menschliche Prioritätensetzung nötigte mir Respekt ab. Dazu muss man aber vermutlich geboren sein. Die paar Christen nämlich, die nach der Wiederaufnahme von Gottesdiensten den Weg in unsere Kirchen fanden, hielten sich hingegen allesamt fromm und friedvoll wie Opferlämmer an das Gesangsverbot, das sich der Gesetzgeber wegen der angeblichen Ansteckungsgefahr beim Intonieren von geistlichen Liedern hatte einfallen lassen. Solcherlei Angelegenheiten wurden akribisch geregelt. Dass aber zigtausende Anträge auf Soforthilfe von Scheinfirmen und Briefkastengesellschaften stammten und selbstverständlich ohne weitere Prüfung bewilligt wurden, woraufhin die Kohle auf Nimmerwiedersehen in kriminellen Kanälen verschwand, war wieder mal typisch. Ebenso typisch schien auch das Verhalten einiger Zeitgenossen zu sein, die zwar vor Corona beispielsweise auf dem Oktoberfest aus jedem Maskrug soffen, ganz egal, wer da vorher mit seinem Rüssel dran gewesen war, um anschließend mit irgendeiner Daniela, Susi oder Marie an ein Mülltonnenhäuschen in der Schwanthaler Höhe gelehnt eine Nummer zu schieben, während der Krise aber geradezu panisch auf alle Arten etwaiger Hygieneverstöße reagierten. Ich war beispielsweise Anfang April 2020, noch vor der allgemeinen Mundschutzpflicht, im Supermarkt meines Vertrauens einkaufen und wollte einfach nur ein Stück Butter aus dem Kühlregal nehmen. Ich näherte mich also demselben, der, weil ich aus dem Augenwinkel beobachtete, dass 2 Burschen, Typ BWL oder Sportstudenten, beide mit Mundschutz und Plastikhandschuhen bewaffnet, bei meinem Anblick beinahe einen Hechtsprung in die Palette mit Magermilch gemacht hätten, vor lauter Angst, ich könne ihnen zu nahe kommen.